Ein Student ist zum Rektor gegangen am Anfang des Studiums und hat gefragt, ob man all diese Semester wirklich durchstudieren muss oder ob man das nicht in der Hälfte der Zeit machen könnte. Der Rektor hat grosse Augen gemacht und gesagt, ja, wissen Sie, das können Sie, Sie können es in der Hälfte der Zeit machen. Es ist einfach die Frage, was Sie werden möchten. Und hat weiter ausgeführt, schauen Sie, wenn Gott eine Eiche will entstehen lassen, dann hat er 100 Jahre Zeit. Hingegen, wenn er einen Kabiskopf wachsen lässt, ja, dann lange er 6 Monate. Was wollen Sie werden? Was möchtest du werden? Eine Eiche oder ein Kabiskopf? Da sind wir eigentlich mitten drin in dem Thema Leiterschaft. Hinter mir haben wir die 6 Stufen von der Entwicklung eines Leiter nach dem Buch von Robert Clinton, Der Werdegang eines Leiters. Und letzten Sonntag ist es um die ersten 3 Stufen gegangen. So ein bisschen eigentlich ein Überblick. Und ich möchte dort nochmal reingehen. Und zwar in die 2. Stufe von dem inneren Wachstum. Man kann so sagen, die ersten 3 Stufen, Grundlage inneres Wachstum und auch Dienstreife, da hat Gott ein Anliegen für uns. Und zwar, er möchte unser Herz gewinnen. Er möchte unser Herz ungeteilt, unsere Aufmerksamkeit, 100%ig. Er möchte, dass wir ganz bei ihm sind, mit allem, was wir haben, mit all unserem Denken, mit all unseren Gefühlen und Emotionen, mit unserem ganzen Körper. Gescheite Leute haben herausgefunden, dass der Erfolg im Leben, ich habe jetzt den hier dargestellt in einem Kreis, der Erfolg, alles das, was du, was dir gelingt in deinem Alltag, was positive Auswirkungen hat, in deinem Umfeld, im Beruf, in der Familie, im Alltag, ganz privat, dass der grösste Teil ...70% von etwas abhängig ist. Und zwar, könnt ihr raten, was es ist. Fangt mit C an. Charakter. Die restlichen 30%, da ist Fachkompetenz. Das ist das Verhältnis, das die Leute herausgefunden haben, dass der Erfolg in deinem Leben hauptsächlich zu 70% abhängig ist von deinem Charakter oder von deiner Persönlichkeit. Und teure Leadership-Seminare gibt es, die das heute lehren, die das unterrichten. Aber Jesus hat das vor 2000 Jahren schon mit seinen Jüngern gemacht. Bei ihm ist es um Charakterbildung gegangen, wo er seine Jünger zu sich gerufen hat. Wir lesen das, Markus 3,14. Dann wählte er 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Das war das, wozu Jesus seine Jünger gerufen hat, dass sie bei ihm sind. Nicht, dass sie etwas tun, sondern dass sie bei ihm sind, von ihm können abschauen und können lernen, wie handelt er. Und schaut, Jesus hat Erfolg gehabt wie niemand anders auf der Welt, wo jemals geboren worden ist. Er hat nicht ein Lehrbuch herausgegeben, er hat nicht eine Bibel geschrieben, er hat nicht ein Fernstudium angeboten mit seinen 12 Jüngern, sondern er hat mit seinen 12 Jüngern gelebt, Tag und Nacht. Und so hat er seine Jünger können prägen, die Charaktere können schleifen und die sind nachher noch so etwas vorrätig gewesen, wo der Heilige Geist gekommen ist, dass eine Bewegung ausgelöst hat in die ganze damalige Welt bis heute unauslöschlich. Das hat verhebt. Charakterbildung, das war sein Kernthema gewesen, bei Jesus. Gott formt unser Vertrauen, er lässt unser Vertrauen wachsen, unsere Beziehung wachsen und für das braucht es Zeit. Eben, das geht länger als nur 6 oder 7 Monate. Er will uns in das ursprüngliche Bild verwandeln, in das Gott uns designt hat. Von Grundlegung der Welt. Das ist so der Link zum letzten Sonntag mit dem Psalm 139. Dass du und ich wunderbar geschaffen worden sind. Und Gott hat alle Tage schon kennt, bevor du geboren worden bist. Er hat eine Absicht mit dir. Er hat einen Sinn mit deinem Leben. Und das ist so wunderbar. Jesus lehrt uns, dass alles, was wir tun, aus unserem Sein raus soll entspringen. Das ist so die Hauptlektion, wo wir am Anfang von der Leidenschaft dürfen lernen. Dass alles aus dem Sein mit ihm rauskommt. Wie sagt Jesus, alles, was wir ohne ihn tun, ist Schall und Rauch. Das ist für Katz. Es hat nur Bestand, das, was du aus der Beziehung raus zu Jesus machst. Das ist das, die erste Grundlektion eigentlich, und das werden wir wahrscheinlich das Leben lang immer wieder müssen auch lernen und dran sein, dass es um das geht. Und dann kommt das Zweite. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden. Dann kommt die Sendung. Wenn wir das haben angefangen verinnerlichen, dann kommt die Sendung, dann kommt die Tat, dann kommt das, dass du sollst gehen und umsetzen. Und jetzt in der Phase 2, inneres Wachstum, da möchte ich einen Vers drüber stellen, der zeigt ganz vieles. Sprüche 4, 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Das ist die biblische Sprache, das hebräische Verständnis von Herz ist eigentlich deine ganze Gesinnung, deine ganze Persönlichkeit, dein Charakter, deine Gedanken. So wird es auch übersetzt in anderen Übersetzungen. Also behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und die Wissenschaft bestätigt das, was die Bibel schon lange weiss. Hauptfaktor für das, wo wir bewegen in unserem Leben, wo wir vielleicht auch als Erfolg oder als Frucht kennzeichnen, als das, wo wir hinterbleiben können, das hat hauptsächlich mit deinem Charakter zu tun. Und die grösste Herausforderung, denke ich, von einem Leiter, von einem Diener von Jesus, ist die Entwicklung von einem gottwohlgefälligen Charakter. Charakter ist das, was ein Mensch ausmacht mit seinen Eigenschaften und auch Eigenarten. Jeder hat also seine Eigenarten, oder? Oder? Kennst du deine Eigenarten? Jeder hat so seine Eigenarten. Das gehört zu dir, das darf zu dir gehören. Das ist gut so. Jemand hat einmal Charakter beschrieben als das, wo du im Dunkeln bist. Das, wo ein Mensch im Dunkeln ist, das ist sein Charakter. Das heisst, dort, wo dir niemand mehr sagt, was du zu tun und zu lassen hast, dort kommt dein wahrer Charakter zum Vorschein. Charakter ist das, was deine Persönlichkeit letztlich ausmacht. David, Josef, Daniel, das sind so charakterstarke Personen aus dem Alten Testament. Männer, die in dunklen Zeiten, in einsamen und schweren Zeiten Gott treu geblieben sind. Das sind so leuchtende Beispiele von charakterstarken Menschen. Und das Sprichwort heisst, willst du einen Menschen kennenlernen, so gib ihm Verantwortung. Weil erst dort, wo jemand Verantwortung übernimmt, dort kommt der Charakter zum Vorschein. Erst dort, wo du in Schwierigkeiten kommst, unter Druck kommst, dort kommt dein wahrer Charakter zum Vorschein. Stichwort Steigbügel. Auch Anlehnung an letzten Sonntag für alle Kinder, für alle Teenies, für alle Jugendliche, die möchten mit Jesus leben. Und für alle Erwachsenen, die dazukommen, die Jesus verstehen als ihren Regisseur von ihrem Leben, von ihrem Heiland, von ihrem Erlöser und ein neues Leben anfangen, ist der Steigbügel ganz entscheidend, dass wir solche Menschen einen Steigbügel geben, wo sie einsteigen können und eine Verantwortung übernehmen können für irgendein Amt, für irgendeine Aufgabe. Nur so wird das innere Wachstum angestoßen. Nur so können sie lernen, was es denn heisst, ein Leiter, ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus zu werden, ein Diener von Jesus zu werden, indem dass du ihnen eine Verantwortung bist. Drei Prozesse, die ich mit euch anschaue heute Morgen, sind drei Tests, eigentlich drei Checks, wie Gott im Leben von jedem von uns uns herausfordern, uns testen, mit einem Ziel, dass unser Charakter geformt wird. Also Gott hat nicht Spass daran, uns einfach in Herausforderungen hineinzuschicken oder Schicksal zuzulassen, einfach zum Schauen, wie wir uns verhalten. Nein, sein Anliegen ist, dass wir in dem hinein dürfen wachsen. Dass unser Charakter darf verändert werden, immer mehr in das Bild von ihm, dass wir immer Christusähnlicher werden. Das sind die Absichten dabei. Der erste Check ist so der Wortcheck. Ein Paradebeispiel aus der Bibel ist der junge Samuel, der zum Eli kommt. Und viermal redet Gott zu ihm: Samuel, Samuel. Beim vierten Mal antwortet der Samuel und sagt: Ja, Herr, dein Knecht hört. Ja, Herr, dein Diener hört. Und dann fängt eine ganze zarte, wunderschöne Freundschaft an zwischen dem Samuel und Gott. Gott redet zum Samuel. Der Samuel nimmt das auf. Und dann lesen wir ein bisschen später: In den folgenden Jahren redete Gott immer wieder in Siloa zu Samuel und gab ihm Weisungen, die Samuel dem ganzen Volk Israel bekannt machte. Samuel vertraut Gott. Es fängt etwas an zu wachsen. Und er gibt alles weiter, wo Gott ihn auftragt hat, weiterzugeben. Er hält nichts zurück, auch um Eli nicht. Er sagt ihm die ganze Wahrheit. Und das ist so der Wortcheck, wo Samuel durchläuft und wir sehen, wie Gott immer mehr ihm anvertraut, immer mehr ihm offenbart für sein Volk und Samuel zum Prophet heranwächst, eigentlich zum Prototyp, so wie es Gott eigentlich sich schon länger gewünscht hat. Ein gottgefälliger Leiter erkennt man an einem tiefen Vertrauen, an einer tiefen Liebe zum Wort von Gott. Ein Beispiel aus unserer Kirche ist für mich der Matthias Vogt. Wenn man mit ihm zusammen ist, merkt man immer wieder, dass er mit der Bibel lebt. Wenn er Bibelverse mitnimmt ins Auto, wenn er unterwegs ist, mehrere Stunden, Bibelverse versucht auswendig zu lernen. Das ihm sicher auch immer wieder klingt. Aber ich weiß selber, wie das auch eine Herausforderung ist, Bibelverse auswendig zu lernen. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich hunderte von Bibelversen auswendig konnte. Und ich muss auch bekennen, vieles von dem ist mir abhanden gekommen, weil ich es nicht mehr gepflegt habe. Weil ich es nicht mehr repetiert habe. Das Wort von Gott ist wie ein Schatz, wo wir darauf zurückgreifen können. Wo wir darüber nachsinnen können. Wo wir studieren können. Und das Wort von Gott, das hat eine Wirkung auf uns, das reinigt unsere Gedanken, das fokussiert unser Leben. Das Wort von Gott ist keine Last. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo man keine Lust hat zum Bibel lesen. Kennen ihr vielleicht alle auch. Aber wegen dem sollen wir nicht aufhören. Du isst es ja auch jeden Tag im Normalfall. Ob es dir jetzt schmeckt, was deine Ehefrau oder wer auch mit deiner Mutter gekocht hat, oder nicht. Und manchmal kommt der Hunger mit dem, also der Appetit mit dem, der Appetit kommt manchmal mit dem Essen. Und dann schmeckt es plötzlich. So erleben wir es auch mit unseren Kindern manchmal. Und so ist es auch mit dem Wort von Gott. Es ist eine Kraftquelle, es ist eine Richtschnur, es ist ein Schatz, es ist ein Vorrecht, dass wir das Wort von Gott dürfen haben. Und das wird uns formen, das wird unseren Charakter, unsere Persönlichkeit prägen. Und Gott prüft den auch und der Wortcheck, der geht dann eben auch weiter. Gott prüft uns dann auch, ob wir nach dem handeln wollen. Weil Gott dann auch ganz konkret in dein Leben anfängt, reinzureden, wie beim Samuel. Ein Beispiel, auch aus unserer Kirche, ist der Josef, der Joe Schmidmeister, wo er den Gedanken angefangen hat zu bewegen, vor gut 9 Jahren eine Sozialfirma zu gründen. Und dann das Bibelwort kommt, das ihn angesprochen hat, wo Jesus ja auf dem Wasser geht und die Jünger sind im Bötli und dann ruft Jesus den Petrus, komm aufs Wasser raus. Und das hat ihn so angesprochen, dass er gemerkt hat, das ist seine Situation. Ich darf meinen vertrauten und sicheren Job als Sozialpädagoge verlassen und aufs Wasser rausgehen. Jesus ruft mich, Jesus wird mich tragen. Und er hat das gewagt. Es hat ihm niemand eine Garantie gegeben auf Erfolg. Es war ein Wagnis gewesen, aufgrund von dem, dass Jesus zu ihm geredet hat. Es hat Leute gegeben, die haben ihm abgeraten, mach das nicht. Das wird hinten rausgehen. Es hat schon viele gegeben, die das versucht haben. Und dir wird es nicht anders gehen. Hör auf, es gibt schon genug anderes. Und wir dürfen heute dankbar sein für das, was Gott geschenkt hat, wie er Hunderte und ich denke Tausende irgendwie gesegnet hat. Menschen, die haben dürfen Arbeit finden, Menschen, die haben dürfen zum Nachdenken angeregt werden, die Hilfe bekommen haben, die haben dürfen Jesus erfahren und die haben dürfen kennenlernen. Das ist der Wortcheck. Jetzt komme ich zum Kursamtscheck. Das ist so der Check, der in unserer Kultur der unpopulärste ist. Einfach zur Warnung. Aber ein schönes Beispiel aus der Bibel als erstes ist die Jünger Johannes 21. Die Jünger gehen wieder fischen und gegen Morgengrauen, wo sie nichts gefangen haben, müde, erschöpft, kommen sie zurück ans Ufer. Und bevor sie am Ufer sind, sehen sie einen Mann dort stehen und der ruft ihnen zu, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Und jetzt kommt das Entscheidende, sie folgten diesem Rat. Sie haben ja noch nicht Jesus erkannt. Es hätte ja irgendjemand können sein, aber sie haben irgendwie gespürt, dem Ruf, dem Befehl ist gut, gehorchen. Gegen alle ihre Berufserfahrung. Und sie gehen wieder raus und fangen dann einen mega grossen Fang, das sie fast nicht einziehen können. Der Watchman Nee, ein chinesischer Pastor und Gemeindegründer, der die letzten 20 Jahre von seinem Leben im Gefängnis verbracht hat, hat gesagt, wer nicht gelernt hat, sich unterzuordnen, wird auch nicht führen können. Wer nicht gelernt hat, sich zu unterordnen, an einem Leiter, an einer Autorität, das fängt schon im Elternhaus an, den Eltern gegenüber. Wer nicht gelernt hat, Autoritätspersonen zu respektieren, auch gehorsam zu leisten, am Arbeitgeber gegenüber oder wem auch immer, der kann nicht leiten. Der kann nicht andere Menschen führen. Das gehört dazu. Wie willst du andere Menschen führen, wenn du dich nicht kannst Jesus unterordnen? Geht nicht. Wie willst du andere Menschen führen, wenn du nicht dich in das Team kannst einfügen und dem Teamleiter kannst dich unterordnen? Manchmal testet Gott uns einfach, ob wir gehorsam sind. Und ich merke das, dass das in unserer Kultur eine grosse Herausforderung ist. Wir wollen für alles eine Erklärung haben. Das fängt schon in der Kindererziehung an, das habe ich selbst bei uns beobachtet. Wie viele Mal Kinder fragen, wieso ich das machen muss. Ich komme manchmal zu dem Satz, dass ich einfach sage, mach es einfach und frag nicht. Jetzt mach einfach. Ich habe satt, alles zu erklären, wieso die Jacke aufhängen, wieso die Schuhe herstellen. Mach es einfach. Oder? Kommt das euch bekannt vor? Was wir vor 100 Jahren nicht getraut haben zu fragen, das wird heute x-mal gefragt. Wir sind voll ins andere Extrem übergekehrt. Wieso muss ich denn die Bibel lesen? Bringt mir ja nichts. Wieso soll ich in die Jungschi gehen? Ich würde lieber, oder? Nein, mach es einfach. Gang einfach. Ernst Gerhard, der lange Pastor war, ja bei uns da, hat mir das Beispiel mehrmals erzählt. Das ist so ein Paradebeispiel von Gehorsam. Wo er Pastor war und siebenköpfige Familie hatte, haben sie ein neues Auto gebraucht, weil das alte abgelegen ist. Und sie haben nicht gewusst, wie ein neues Auto zu finanzieren. Sie hatten kein Geld auf der Seite. Und dann war es so, dass am Sonntag ein Gast tätig war im Gottesdienst und dann hat es eine Spendensammlung gegeben. Und dann hat der Ernst Gerhard in sein Portemonnaie hineingeschaut und hat noch einen grossen Geldschein drin gehabt. Und dann hat er hat liebend gern dem etwas gegeben, aber dann dachte, das kann ich nicht mein restliches Geld geben, das ist noch das, was wir auch brauchen für den Monat und etwas müsste ich doch auf die Seite tun für ein Auto. Ich habe schließlich eine Verantwortung als Ehemann und so weiter. Oder? Da gehen hunderte Gedanken blitzschnell Millisekunden durch den Kopf. Und dann kommt eine Stimme, die sagt, gib und dann wird dir gegeben. Gib und dann wird dir noch mehr gegeben werden. Und er nimmt die einzige Note, die grosse Note raus, zitternde Hand, legt sie in den Opferstock oder in den Opferbecher rein und weiss nicht, wie er das mal seiner Frau erklären soll. Und dann, am gleichen Tag, er muss gar nicht seiner Frau das erklären, das ist noch so toll, oder? Am gleichen Tag kommt er anonym ein Kuvert zugesteckt über mit einem x-fachen Betrag von dem, was er am Sonntagmorgen reingegeben hat, in das Opfer, wo genau der Betrag ist von dem Auto, das er schon mal angeschaut hat, wo das kostet. Gehorsams Check. Wir kommen zum letzten Integritätscheck. Das ist so der uns wahrscheinlich am meisten herausfordern tut im Leben. Das leuchtende Beispiel dazu aus der Bibel, Daniel. Kommt als Teenager mit seinen drei Freunden nach Babylon und wird dort herausgefordert. Soll er jetzt von dieser Tafel essen, vom König, und von dem Wein trinken, wo gegen seine Überzeugung, sein Glauben ist? Oder soll er zu seinem Glauben stehen, mit dem Risiko, dass er umgebracht wird? Da ist sein Leben aufs Spiel gesetzt, hat er aufs Spiel gesetzt. Er gewusst, das kann mein Leben kosten. Und da haben wir den zentralen Vers, Daniel 1,8, wo es heisst, Daniel nahm sich fest vor. Wo nimmt man sich etwas vor? Im Herzen. Im Herzen nimmt man sich etwas vor. Also ich sage, ich will das so und so machen. Daniel hat sich fest vorgenommen, niemals von der Speise des Königs zu essen. Ja, gestern hat mir jemand erklärt, dass er möchte warten bis zu der Ehe mit Sex. Und hat mir Bibelstellen gezeigt, wo das zeigen in der Bibel und wo auch als Bibelstellen sind, wo einem helfen, dass wenn man in die Versuchung kommt, dass man dann stark bleiben kann. Die Person hat gesagt, ich habe mir das vorgenommen. Ich bin zu dieser Überzeugung gekommen. Überzeugung aus dem Herzen heraus. Weil Gottes Wort in dieser Person hat können Fuss fassen. Weil etwas greift ist. Wo vielleicht andere gesagt haben, aber wo jetzt sie zu eigen gemacht haben, gesagt, ich habe mir das vorgenommen. Wisst ihr, wenn man sich nichts vornimmt, dann passiert es einfach, was auch immer. Was auch immer das ist, was passiert. Wenn man sich nichts vornimmt im Herzen, dann ist dein Leben wie ein Schiffli irgendwo auf Wellen im Meer. Und es treibt mal da, mal dort, wie ein Fähnchen im Wind. Wir müssen uns etwas vornehmen. Für das haben wir das Wort von Gott. Und so hat die Person mir das erklärt. Wunderschönes Beispiel zu dem Daniel. Daniel hat sich das vorgenommen, fest vorgenommen, niemals von dieser Speise zu essen. Und es ist ja dann so, dass wenn wir das tun, wenn wir das sagen, wenn wir uns dann bekennen, dass dann Gott nicht einfach da weit weg ist und denkt, ja, jetzt schauen wir mal, wie der das handelt, oder? Nein, Gott kommt uns entgegen. Gott kommt uns entgegen und hilft uns. Das ist so schön bei Gott, das sehen wir dann beim Daniel. Dass er dann auf die Idee kommt, seinem Vorgesetzten zu sagen, du, man könnte doch mal 10 Tage einen Versuch machen. Und dann kannst du uns wieder anschauen. Und der Aufseher, und das ist das Schöne, Gott hat das Herz von dem Aufseher vorbereitet. Und der Aufseher hat gewusst, wenn das der König mitbekommt und wenn die Jungs mir nicht gut tun, dann bin ich einen Kopf kürzer. Und zwar von einer Minute auf die andere. Und er hat gesagt, mol, wir wagen das. Und nachher kommt es zum Vergleich. Die Jungs, Daniel und seine 3 Freunde, sehen kräftiger aus, sehen hübscher aus als der Rest. Wow! Schön, oder? Und auf dem baut Gott nachher auf. Er segnet Daniel und seine 3 Freunde mit Verstand, mit Weisheit, sodass sie alle Berater vom ganzen Land weit übertreffen. Aber es hat angefangen mit dem, dass Daniel gesagt hat, ich habe es in meinem Herzen vorgenommen. Aufgrund von meinem Glauben, aufgrund von meinen Überzeugungen, nicht abzuweichen. Integritätscheck. Integer zu sein. Das heisst, unbestechlich, aufrichtig, beständig bleiben. Ich habe noch ein anderes Beispiel von einer Musikerin, die ich vor ein paar Jahren mal getroffen habe. Die hat ein Angebot bekommen von der Plattenfirma und man hat ihr versprochen, man wird Erfolg haben mit ihr. Man macht eine grosse Sängerin aus ihr in Europa. Und man hat ihr dann die Texte vorgegeben, die sie müsste singen. Und dann ist sie herausgefordert worden. Möchte ich zu meinem Glauben, zu meiner Überzeugung stehen, dann habe ich eine Schwierigkeit mit diesen Texten, mit dem ganzen Stil. Oder stehe ich zu dem und sage dem ab? Und sie hat sich durchgerungen, sie hat eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich steige aus. Ich mache das nicht. Ich gehe einen anderen Weg. Das ist der Integritätscheck. Ich möchte abschließen mit dem Bild, das ihr auf dem Sonntagszettel habt, mit dem Bild vom Eisberg. Eisberg ist uns sicher bekannt. Da ragt der Gipfel oben auf. Und der Hauptteil vom Eisberg ist ja unter der Wasseroberfläche. Verborgen. Für uns verdeckt. Beim Charakter ist es genau gleich. Wir sehen den Hauptteil nicht. Der liegt unter der Wasseroberfläche. Das Entscheidende ist, was die Leute nicht sehen, sieht Gott. Das ist entscheidend. Ein Beispiel noch aus meinem Leben. Als ich 18 war, haben wir eine Jugendgruppe gegründet. Wir waren das dritte. Und ich hatte ein Abendsprogramm und wir haben einen Postenlauf gemacht, beziehungsweise ich habe den Postenlauf ausgesteckt. Feld und Wiesen und Wald. Und nachher ist der Abend gekommen, also 2-3 Stunden später. Und wir hatten einen Teilnehmer. Einer ist gekommen. Und wir haben den Abend durchgezogen, den Postenlauf. Es hat einen Sieger gegeben, der gekommen ist. Und ich habe dann das meiner Schwester gesagt. Dann sagt sie, super Andi, mach weiter so, um das geht es genau. Eine Person, das langt, das ist gut. Die eine Person, das war der Mike Volkart, der sich dann auch für das Leben mit Jesus entschieden hat in den folgenden Jahren und heute schon bald 20 Jahre in Brasilien arbeitet unter Strassenkind. Vieles, was wir treu im Verborgenen machen, sehen wir nicht. Kommen wir vielleicht gar nicht mit über. So wie jetzt an diesem Beispiel habe ich es natürlich mitbekommen. Aber vieles können wir gar nicht mitüber, wo wir einfach Träume verborgen tun. Nicht einmal unsere engsten Mitmenschen sehen das manchmal. Da können die Mütter sicher ein Lied singen davon. Oder vielleicht ein ganzes Konzert. Dass nicht einmal der Ehemann, der Partner, manchmal weiss oder versteht, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ist doch nicht so schwer, oder? Aber Gott sieht alles, was du machst. Das ist das Entscheidende. In Gottes Augen ist unser Charakter das Wichtigste. Darum will er unseren Charakter verändern, dass wir immer Christusähnlicher werden. Streck deine Zweifel, deine Fehler, dein Versagen Gott entgegen. Und dort, wo du merkst, ich bin in einer Krise, ich bin in einer Not, in einer Herausforderung, in einer Prüfung, dort halt durch. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Das ist nicht Endstation. Und erwarte von Gott Bestätigung für alle Fleiß, für alle Tapferkeit, für alle Gebet, für alle Geduld, wo du im Verborgenen, im Unsichtbaren, unter der Wasseroberfläche tust und machst. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich möchte dir jetzt 3 Optionen so geben für die nächste Zeit, für die nächsten paar Minuten. Du kannst, wenn du magst, gern mit deinem Sitznachbar über die Frage noch oder über eine Frage austauschen. Das hat auf dem Sonntagszettel hinten drauf noch ein paar Fragen. Einfach, wenn dir das hilft, um darüber zu reden, etwas selber noch artikulieren oder etwas zu formulieren, das hilft manchen, dass sie etwas mitnehmen können, dass sie nochmal etwas so ein bisschen in den Alltag reinnehmen. Wenn dir das hilft dann, und du das gerne machst, dann geh auf jemanden zu, der das auch möchte. Also frag mal zuerst, wenn du das möchtest, der Sitznachbar möchte mit dir austauschen und sonst gehst du zum Nächsten. Das wäre so eine Möglichkeit, einfach kurz eine Frage oder einen Aspekt darüber austauschen, das Zweite oder das Dritte, vielleicht sogar noch füreinander zu beten. Du kannst aber nachher auch in eine Worship-Zeit hineintauchen. Und das einfach für dich setzen lassen. Und das Dritte, zu dem sind wir alle eingeladen, du darfst, wenn es für dich dran ist, in dem Moment, wenn du denkst, ja, ich möchte, ich bin parat, darfst du dafür gehen und das Abendmahl in Empfang nehmen. Wir werden zuerst jetzt einfach ruhig werden, noch ein bisschen Musik hören und dann wird das Lobpreisteam anfangen zu spielen mit dem Lied, mit einem Einsetzungswort und dann dürfen die auch möchten, zum Abendmahl gehen. Ich möchte ein Vers noch vorlesen, wo vielleicht dich auch zu dir spricht. Und zwar Offenbarung 3, Vers 20. Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Festmahl essen. Wenn du da bist und merkst, Jesus klopft an deiner Tür, dann bist du eingeladen, die Tür zu öffnen und Jesus einzuladen. Und gemeinsam, heisst es, dürfen wir essen. Das Gemeinschaftsmahl, das Abendmahl einnehmen. Das heisst, Jesus und du, ihr miteinander. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du da bist und dass du gerade besonders die einladest, wo vielleicht dich noch nicht so bewusst eingeladen haben ins Leben. Du sagst, du klopfst an die Tür und wer es gehört, soll öffnen. Und du wirst eintreten und mit ihm Gemeinschaft haben. Danke vielmals für die Verheißung, für das Versprechen und jetzt einfach auch für deine Gegenwart. Amen.